Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute bin ich auf den Hund gekommen. Ich bin nach Eschweiler gefahren, ins Revier für Hunde. Zu dem lieben Andreas Oligschläger.
Genau.
Der Andreas betreibt hier das Revier für Hunde. Und ich habe davon gehört, ich glaube im Fernsehen einen Bericht gesehen und habe mich dann belesen. Und habe gedacht, Mensch, das klingt nach einer absoluten Glückfindergeschichte. Und deshalb bin ich heute hier und freue mich riesig, lieber Andreas, dass du dir die Zeit nimmst, mir über deinen Lebensweg zu erzählen, wo du gestartet bist, was du alles gemacht hast und wie es dazu kam, dass du jetzt hier dieses wunderschöne Revier für Hunde betreibst. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo Andreas.
Wie war das bei dir? Hast du nach der Schule die Ausbildung gemacht zum Revier für Hundeleiter? Nein.
Ah, nein, ganz so klassisch war es dann nicht. Also ich war schon immer ein bisschen rebellisch unterwegs. Für mich war so dieser klassische Berufsweg eigentlich nicht so das, was man mir oder was mir vorschwebte. Ich habe 4 Geschwister. War der Jüngste in der Familie und meine Geschwister haben immer gut vorgelegt mit viel Leistung und mit abgeschlossenen Berufen und Studium. Und mein Papa wollte immer haben, dass ich auch einen ganz, ganz erfolgreichen Weg gehe, beruflich. Da waren wir aber nicht einer Meinung, weil ich liebte es, draußen zu sein, ich liebte es, Musik zu machen, ich liebte die Natur, die Hunde. Ich war schon so ein kleiner Träumer. Aber Träume sind ja dazu da, um sie zu verwirklichen. Und darum habe ich mir immer Ziele gesteckt. Auch wo mich manche Leute vielleicht für belächelt haben. So wie auch mit dem Revier für Hunde. Die ersten Reaktionen, als ich mit dem Dog Walking anfing, waren, dass man meiner Mutter sagte, oh, was ist denn jetzt los? Ne? Jetzt fängt er an, mit Hunden spazieren zu gehen. Seltsam. Damit kann man doch keinen Erfolg haben. Der Hintergrund war der, dass ich eigentlich später ein Revier für Hunde auf die Beine stellen wollte, auf die Menschenbeine und auf die Hundebeine stellen wollte. Und so machte ich Schritt für Schritt und Pfote für Pfote bin ich dann hier gelandet. Aber so ganz am Anfang war ich dann doch viel unterwegs, auch beruflich. Ich habe viele, viele verschiedene Jobs gemacht, die mir heute noch zugutekommen. Also wenn ich heute irgendwo einparken muss, bin ich immer froh, dass ich früher bei einem Zustellerunternehmen gearbeitet habe. Als ich früher in einer Bäckerei gearbeitet habe und habe Brötchen geformt, wusste ich auch, wie es ist, morgens um 2:30 oder um 3 Uhr aufzustehen und so weiter und so weiter. Aber zwischendurch habe ich immer wieder beim Tierheim gearbeitet auch, ehrenamtlich. Musik habe ich dann noch gemacht. Ich habe relativ früh angefangen, mit 14, 15, Gitarre zu spielen und zu singen. Das Singen kam schon vorher, weil meine Eltern auch beide gesanglich sehr stark unterwegs waren. So kam so eins zum anderen. Aber die Liebe zum Hund hat mich dann immer wieder fasziniert und auch dann dahin geführt, wo ich heute bin.
Hattet ihr denn früher in eurer Familie Hunde?
Immer. Wir hatten immer Hunde. Wir hatten eigentlich immer auch Katzen und Meerschweinchen. Und mein Bruder, der brachte zwischendurch auch schon mal irgendwelche Schlangen mit nach Hause, wenn er draußen unterwegs war. Und Blindschleichen und Kröten. Und dann wurden die nachher auch wieder ordnungsgemäß der Natur zurückgegeben. Aber wir waren immer eine sehr naturorientierte Familie auch. Das fand ich ganz klasse. Das war toll.
Du hast vorhin gesagt, mein Vater wollte, dass ich erfolgreich werde. Ja. Du bist jetzt ja auch erfolgreich. Mhm. Ist ja immer die Frage, wie man Erfolg sozusagen definiert.
Genau.
Was war denn seine Definition von Erfolg?
Also mein Vater
war... Du bist ja heute erfolgreich.
Ja, mein Vater war so der typische Klassiker. Ne? Also auch mein Vater ist vor 2 Jahren verstorben und er war 27er Baujahr, hat noch den Krieg auch miterlebt, selber auch aktiv dabei gewesen. Und für ihn war immer Leistung ganz wichtig. Also, dass man auch nach außen hin zeigen kann, was man ist und dass man sein Häuschen hat und seine Familie und dass die Kinder erfolgreich sind und dass die Nachbarn eben auch sagen, ach, guck, da, und die Familie auch alle im Umkreis sagen, ja, der hat es irgendwie geschafft oder der ist erfolgreich und baut eben keinen Unfug. Und da war ich mit meinem Papa schon oft auf Kriegsfuß, muss man sagen. Ne? Ich habe viel Unfug gebaut.
Mhm. Was? Mach mal ein Beispiel.
Ach ja, gut, ich bin ein Kind der 80er. Ne? Mhm. Wir haben früher im Gegensatz zu heute haben wir uns noch getroffen auf Sportplätzen, bei Bauern. Beim Bauern habe ich gearbeitet, ne? Bei der Strohernte und so weiter und so weiter. Dann haben wir irgendwelche Häuschen gebaut im Stroh, wenn man da heute drüber nachdenkt, lebensgefährlich. Wir haben uns Gänge gebaut in diesen Strohhallen und sind dadurch ganz enge Kanäle durchgekrochen. Hat man sich früher keine Gedanken drüber gemacht. Aber wir waren am Leben. Also wir haben auch direkt kommuniziert. Eigentlich wie die Hunde auch. Mhm. Und nicht über WhatsApp wie heute oder übers Internet und so weiter. Da war mehr Leben drin. Wir haben eigentlich immer viel Blödsinn auch gemacht. Mhm. Wir haben viel gelacht, wir hatten viel Spaß. Wir haben uns ausprobiert, ne? Wir haben uns musikalisch ausprobiert. Man hat einen Joint geraucht, ne? Hat man auch gemacht, 80er Jahre. Man hat gelacht, man hat gefeiert, man ist rausgegangen. All diese Dinge, die man tut, wenn man experimentierfreudig ist.
Und irgendwann kommt ja aber dann der Punkt, wo sozusagen aus der Pubertät heraus eine Entscheidung getroffen werden will, was mache ich denn beruflich jetzt, genau. Also wie, in welche Richtung? Und da lagen dann wahrscheinlich auch eure Interessen auseinander. Also wie du eben schon eingangs gesagt hast, er hätte lieber wahrscheinlich klassischen Weg, irgendeine Ausbildung oder gar Studium und du wahrscheinlich eher so, auch so festlegen ist nicht deins, oder?
Genau. Und da ich immer wieder auch mit meinem Vater diesen Konflikt auch hatte, und mit meiner Mutter, die jetzt vor 2 Monaten verstorben ist, andere Konflikte hatte. Und ich stehe da ganz offen zu. Meine Mutter hatte massive Probleme mit Alkohol. Mhm. Und das prägt einen Menschen. Es ist einfach so. Und nicht nur den Menschen, der selber trinkt, sondern die Menschen im Umfeld auch, das ganze Umfeld. Dementsprechend war da auch meine Flucht auch von zu Hause öfter schon mal weg, immer wieder in die Natur. Also ich muss sagen, die Natur und die Tiere und die Musik waren eigentlich so meine Therapie, auch in dieser Findungsphase der Pubertät und darüber hinaus, wo ich mich dann mit 18 dazu entschlossen habe, nach Portugal zu gehen für ein Jahr. Dort bin ich auch dann geblieben, an der Westküste, an einem wunderschönen Fischerdörfchen.
Ja, cool.
Und habe da viele Erfahrungen auch fürs Leben gesammelt. Habe mich auch verliebt ins Land, in eine Frau und ins Leben. Und war fernab von dem Druck, der eben in der Welt meines Vaters auch noch sehr regierte. Und wenn ich darauf heute zurückblicke, bin ich so glücklich und so froh, dass ich diesen Weg meines Herzens auch gegangen bin. Und nicht den Vernunftsweg. Das kann auch in die Hose gehen. Das muss nicht immer gut gehen. Aber ich verlasse mich doch dann immer intuitiv auf meinen Bauch. Eigentlich schon seit Kindheit. Und bin damit ganz gut gefahren. Und das Jahr in Portugal war auch wichtig für mich, weil ich da auch Straßenhunde beobachtet habe. Die wirklich in Verbänden auch, ne, da unterwegs waren. Man muss sich vorstellen, in den 80er Jahren war auch noch nicht so viel Tourismus an der Westküste von Portugal. Heute geht es auch noch einigermaßen. Aber da hatte man auch noch die Zeit. Ich habe zusätzlich da natürlich auch gearbeitet, klar, weil ich ja einiges auch schon ausprobiert hatte, konnte ich auch einiges bedienen. Ich habe da bei einem befreundeten Deutschen, der hatte 2 Kinder, habe ich in der Kindererziehung ein bisschen geholfen als Kindersitter. Dann bei der Weinernte, da wurde also Wein angebaut. Im Restaurant, hatte ein Restaurant, da habe ich da noch geholfen, auch in der Bedienung. Habe dann ein bisschen, ein Stück weit auch angefangen, die Sprache zu sprechen. Und bin aber dann doch nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland, weil, ich habe dann schon irgendwie auch, es war noch zu früh. Die Wurzeln lagen doch dann hier mehr an meiner Geburtsstätte. Und da waren auch meine Freunde, meine Band, meine Musik. Bin dann zurückgekommen. Aber da merkte ich schon, die Konflikte wurden doch dann schon deutlicher, weil ich halt spürte, es ist schon ein anderes Leben in Deutschland als jetzt in Portugal. Wobei es auch nicht immer nur Sonnenschein gibt und am Strand liegen und faulenzen.
Und dennoch ist es, glaube ich, eine andere Mentalität, jetzt in Portugal zu sein. Das ist, wie du sagst, man muss bestimmt auch arbeiten und man braucht ja irgendwie Geld verdienen, um sich Essen kaufen können, Dach über dem Kopf und so. Aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal eine andere Mentalität, wie die Leute damit umgehen, miteinander, mit dem Leben und so, ne? Und
Richtig. Das
ist hier dann doch schon mehr getaktet, sozusagen.
Ja. Man erlebt es ja heute noch viel intensiver als jetzt damals. In den 80er Jahren war es ja auch noch wieder ein bisschen anders. Auch hier, wie ich eben schon beschrieben habe, da traf man sich auch häufiger auf Feten oder man war unterwegs und hat man Fahrradtouren gemacht und ja, man hat eben mehr gelebt. Also heute lebt es mehr von der Kommunikation über Social Networks und heute ist es nicht mehr so persönlich. Und ich mag, deswegen, das ist sehr schön, dass wir uns auch persönlich gegenüber sitzen, ich mag immer noch das gesprochene Wort und das persönliche Gespräch, weil man da auch viel mehr Emotionen wahrnimmt und auch vermitteln kann, als wenn man da über eine Message irgendwann schnell reinschreibt, ich hab dich lieb oder ich finde dich doof und irgendwie sieht der andere gar nicht, wie man sich gerade fühlt. Kann ganz gefährlich enden.
Das ist der Grund, warum ich meine Interviews so mache und nicht zum Beispiel über Skype. Wir könnten ja auch zusammen skypen, aber dann sitzt du halt vor dem Kasten und es ist einfach was ganz anderes, wenn du dir persönlich gegenüber sitzt, wie wir jetzt hier bei einer Tasse Tee und du spürst den anderen, du siehst den anderen, du weißt, ey, das ist cool oder das ist nicht so gut und das kommt ja auch aus der gleichen Zeit, so von daher, ich habe das ganz genau so kennengelernt und lieben gelernt und das andere, das nutze ich, wenn es sein muss, aber wenn es nicht sein muss, ist mir das Persönliche absolut auch viel, viel lieber, weil da einfach auch die Emotionen besser rüberkommen. Cool.
Ja.
Dann warst du zurück aus Portugal und dann kann ich mir gut vorstellen, also weil ich kann mich sehr gut in deine Situation reinversetzen. Ich erlebe das jetzt etwas später. Ich bin zuerst meinem Vater gefolgt und habe dann angefangen, etwas anderes zu machen. Du hast direkt was anderes gemacht. Von daher kenne ich den Konflikt, kann ich mir gut vorstellen. Aber du warst dann jetzt wieder da aus Portugal und jetzt ging es ja auch darum, was machst du denn? Wie geht's denn jetzt weiter? Das ist ja auch irgendwie so dieses...
Ja. Als ich dann zurückgekommen bin aus Portugal, war klar die Frage, was ist jetzt? Was machst du? Aber ich war schon immer sehr flexibel und ich bin auch heute noch der Meinung, ich bin jetzt letztes Jahr 50 geworden, ich bin auch heute noch der Meinung, wir können immer flexibel sein, wenn wir es denn wollen. Und uns öffnen sich immer wieder neue Wege, wenn wir da bereit zu sind, sie auch zu gehen. Und wenn wir mutig sind und wenn wir Träume haben und wenn wir Wünsche haben, tun wir dies nicht, verbauen wir uns. Als ich dann zurückgekommen bin, war für mich klar, ich kann ganz viele Jobs machen, weil ich mich nicht beruflich festgelegt habe, weil ich keine Ausbildung gemacht habe und mein Abi abgebrochen habe. Also alles so diese Klassiker, wo man sagt, oh Gott, wie soll das nur? Also für meinen Vater, als ich auch ging nach Portugal, hat er zu mir gesagt, wenn du zurückkommst, ist die Türe zu. Also das war, meine Mutter hat geweint ohne Ende, weil der jüngste Sohnemann geht weg. Aber als ich dann zurückgekommen bin, war für mich klar, ich habe kein Problem, irgendetwas zu finden, weil ich kann immer irgendetwas machen, egal was. Und so habe ich dann wieder beim Tierheim auch gearbeitet, zuerst ehrenamtlich, dann aber auch fest, gegen Bezahlung. Das reichte aber nicht aus, weil im Tierheim man damals verdiente man nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, okay, du machst einfach über Tag Tierheim. Und dann bin ich nachmittags ab 4 oder 5 Uhr zum Paketzusteller UPS gegangen und habe dann da gearbeitet in der Abendsortierung von nachmittags 5 bis abends ungefähr um 10, halb 10 und bin dann nach Hause und am nächsten Morgen habe ich dann wieder um 8, halb 9 beim Tierheim angefangen. Und so war mein Ablauf und mein Vater hat immer gesagt zu mir, willst du eine Gitarre? dann musst du dafür arbeiten. Willst du ein Auto, musst du dafür arbeiten. Und so weiter und so weiter. Und ich habe dann immer mir die Sachen gegönnt, die ich für mich wichtig befand. Und dann habe ich das genau so gehalten, bis dann immer mehr Zeit auch in die Arbeit mit den Hunden investiert wurde. Ich habe dann immer mehr Zeiten auch mit verhaltensauffälligen Hunden im Tierheim verbracht, habe auch gespürt damals schon, dass ich dafür auch irgendeine Gabe habe. Mhm. Ich glaube, man hat sie oder man hat sie nicht. Man kann sie, glaube ich, nicht erlernen. Man kann viel Theorie erlernen, auch als ich einen Hundetrainer gemacht habe. Das ist auch viel, man lernt viel über die Theorie. Die Praxis ist, finde ich, ist etwas anderes, weil jeder Hund ein Individuum ist. Mm. Und nicht jeder Hund ist gleich und kann mit der gleichen Trainingsmethode bearbeitet werden oder klassisch konditioniert werden. Und da habe ich damals auch im Tierheim schon gelernt, wenn man da verhaltensgestörte, verhaltensauffällige, ängstliche, bissige Hunde hatte, dass man dafür auf jeden Fall Geduld braucht, Ruhe, Zeit, Einfühlungsvermögen und die nötige Konsequenz auch mit sich selbst. Und so bin ich gewachsen, Stück für Stück, und habe mich immer mehr mit den verhaltensauffälligen Hunden beschäftigt, mit Hunden im Allgemeinen, und habe dann zu der Arbeit im Tierheim eben mich über eine Ich-AG selbstständig gemacht mit einem Dog-Walker-Unternehmen. Gleichzeitig habe ich Trainingsstunden gegeben als Hundetrainer in einer mobilen Hundeschule. Und dann hatte ich irgendwann bei diesen unzähligen Kilometern, die ich gelaufen bin mit den Hunden, ich habe die Hunde immer zu Hause abgeholt, bin spazieren gegangen, habe die wieder nach Hause gebracht, abgeholt und so weiter. Das den ganzen Tag über fast 5 Jahre.
Wow.
Und habe dann zwischendurch auch mal ausgerechnet, wie viele Kilometer ich eigentlich so im Jahr laufe. Und, ich kam auf Portugal, zu Fuß nach Portugal im Jahr.
Geil, oder?
Fand ich total lustig. Ich gehe im Jahr so viele Kilometer, dass ich zu Fuß nach Portugal gehe. Ja, interessant. Und auf diesen unzähligen Spaziergängen habe ich natürlich immer wieder auch Begegnungen gehabt. Mit Hunden, aber auch mit Hundebesitzern. Mit verständnisvollen Menschen, mit respektlosen Menschen, mit respektlosen Hunden und mit respektlosen Hundehaltern. Ich habe Konflikte beobachten können unter Hundebesitzern, Streitigkeiten, Stress auch mit Hunden, Hunde, die nicht mehr von der Leine, nicht mehr abgeleint werden konnten, die nicht mehr in die freie Kommunikation mit Artgenossen gehen konnten. Das hat mich dann dazu bewegt, meinen nächsten Wunsch in die Welt zu setzen und mein nächstes Ziel zu stecken. Und so habe ich das immer gemacht. Und dann habe ich für mich selber entschlossen, ich brauche ein Revier für Hunde. Einen Ort, wo Hunde sich begegnen können, ohne dass der Mensch die ganze Zeit sagt, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das kannst du nicht, komm mal da weg, hör mal auf, ne, reiß dich mal zusammen. Also das, was wir Menschen auch untereinander sehr oft tun, auch mit den Kindern übrigens. Ne? Leb dich nicht aus, begrenze dich. Und dann habe ich ganz im Stillen ein Grundstück gesucht, ohne es jemandem zu sagen, was ich vorhabe. Weil ich gedacht habe, wenn du das jetzt irgendwie erzählst, vielleicht klaut dir dann einer diese Idee. Wobei ich schon wusste, dass es in den Großstädten Hamburg, München, Berlin schon Hundetagesstätten gab. Aber es war noch nicht so hier im ländlichen Bereich, war es noch nicht so hip. Und dann habe ich ein Grundstück gesucht, eins gefunden, nämlich hier. Habe dann noch einige Behördengänge machen müssen, habe viel zu teuer gekauft. Ich wollte es aber, ich wusste es auch. Dafür bezahle ich heute, aber für Träume bezahlt man. Das ist so. Manchmal muss man dafür tiefer in die Tasche greifen. Manchmal auch gar nicht. Manche Träume erfüllen sich einem mit ganz wenig. Da komme ich später zu. Und habe dann diesen Ort hier gefunden und habe dann angefangen, die Leute, die ich als Kunde, die Menschen, die als Kunde bei dem Dogwalken bei mir waren, zu fragen, würdest du mir deinen Hund auch bringen? In mein Revier. Ich würde ihn also nicht mehr zu Hause abholen, sondern du bringst ihn mir vor der Arbeit zu mir und kommst ihn abends wieder abholen. Super Idee, toll, können wir gerne so machen. Dann habe ich mit 8 Hunden angefangen, hier auf 7000 Quadratmetern und habe dann gemerkt, es wurden Stück für Stück immer mehr. Dann habe ich ein paar Flyer gemacht und dann kam irgendwann mal das Fernsehen vorbei, die wurden auf mich aufmerksam. Da war ich so ganz aufgeregt, habe gedacht, boah, du sitzt hier mit 8 oder 10 fremden Hunden und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich 3 eigene. Mhm. Boah, 13 Hunde oder 12 Hunde, Wahnsinn, was für eine Gruppe von Hunden. Mhm. Es war aufregend. Mhm. Ne? Und umso größer die Gruppe wurde, umso mehr lernte ich auch von Hunden, durch Hunde. Und das, die Erfahrung nimmt mir niemand. Ich habe über Jahre, jetzt mittlerweile 12 Jahre, hier gesessen, bei Wind und Wetter auch, und habe Hunde beobachtet und habe Hunde kommunizieren lassen und habe einfach ganz platt gesagt meine Schnauze gehalten und habe gelernt, ganz viel gelernt von Hunden in ihrer Weisheit, die von dem Urvater, vom Wolf ja auch noch ausgeht, eine ganz große Weisheit auch. Da hat die Elli Radinger jetzt ein schönes Buch drüber geschrieben, die Weisheit der Wölfe, wie viele Ähnlichkeiten denn vom Wolf auf den Mensch zu übertragen sind. Mhm. Ganz, ganz tolles Buch, habe ich gerade angefangen zu lesen. Irgendwann war der Günter Bloch mal hier zu Besuch und der mittlerweile nach Kanada ausgewandert ist. Und der hat sich auch hier das Konzept von mir mal so angeguckt und meinte, das ist eine tolle Idee, ne? Bleib bei dir. Das hat mich bestärkt, weil ich Günter Bloch selber persönlich und auch mit seiner beruflichen Laufbahn sehr, sehr toll finde. Das ist für mich ein Vorbild, ganz klar. Und so kam es immer mehr dazu, 15 Hunde und meine Trainingsstunden und dann die Hundepension und dann kam irgendwann hier die Erlebniswochen und so weiter und so weiter. Zwischenzeitlich hatte ich 2011, ich weiß, damals habe ich gedacht, es wäre von vielen Arbeiten gewesen. Heute weiß ich, es hatte andere Gründe. Einen klassischen Burnout mit Panikattacken und mit Phobien auch vom Autofahren. Ich konnte nicht mehr auf die Autobahn fahren mit dem Auto. Das war eine schwere Zeit. Ich habe diese Zeit am Anfang wirklich und diese Symptome des Burnouts wirklich verflucht. Ich habe sie nicht angenommen als einen Hilferuf meines Körpers. Das ist ja meistens das Problem, dass man einfach das nicht erkennt und will es weghaben und wegdrücken und sagen, das ist nicht meins, das ist nicht von mir, das bin ich nicht. Ich habe keine Angst, ich kenne diese Angst nicht. Ich möchte wieder ganz normal in den Supermarkt gehen. Ich möchte Auto fahren, ich möchte oder eigentlich ist der Druck, ich will oder ich muss funktionieren.
Funktionieren, genau.
Und ich habe zu wenig nach außen Nein gesagt und zu wenig nach innen Ja gesagt. Und das habe ich dadurch gelernt. Ich bin heute froh, schon fast glücklich darüber, dass ich einen Burnout hatte, weil ich daraus gelernt habe, wieder ein Stück weiter zu mir gekommen zu sein oder mir näher gekommen zu sein. Mhm. Ganz wichtige Erfahrung für mich, wo ich heute noch von zehre, wo ich heute auch merke, wenn mein Körper signalisiert mir ganz deutlich, wann ich müde bin oder wann ich bei einem Menschen sagen darf, nein, ich mag nicht und ich will jetzt gerade nicht, wann es Zeit wird, eine Pause zu machen und die gönne ich mir auch und aber in dem Burnout wächst man ja auch. Ne? Man hat ja dann solche Phasen wie, ich steige ins Auto ein, ich kriege schon Stress, wenn ich nur daran denke, auf die Autobahn zu fahren. Und so habe ich mir dann Stück für Stück auch da wieder Ziele. Ich bin also ein Mensch, der sich immer wieder auch Ziele steckt und diese auch versucht dann zu erreichen. Früher mehr mit muss, heute mit kann.
Was super spannend ist, also ich wusste das von dem Burnout nicht und ich kann es gut nachvollziehen. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist es halt so, dass sie sagen, naja, wir machen jetzt einen Job, der uns nicht gefällt. Wir arbeiten viel, ja, und deshalb kriegen wir einen Burnout. Mhm. Und was ich total spannend finde, ist, dass du sagst, obwohl du das gemacht hast, was du wolltest, was du geliebt hast, ja, hast du einen Burnout. Also sozusagen das eine ist keine Garantie dafür, dass man nicht krank wird oder dass man keinen Burnout bekommt, sondern wie du schon richtig sagst, der Burnout hat letzten Endes ja auch was mit dem Körper, mit einem selbst zu tun, wie man die Dinge sieht, ja.
Genau.
Und der kann hüben wie drüben kommen. Und das eine ist auf keinen Fall ein Schutz davor, sondern es hilft natürlich, auf sich selbst zu hören, auf die innere Stimme.
Ja, der Ursprung ist ja eigentlich auch wieder ein anderer und nicht nur eigentlich. Der Ursprung liegt ganz tief irgendwo anders. Mhm. Also das ist dann nicht, dass man mal, ich glaube, man kann, wenn man sich wohlfühlt auf seiner Arbeit oder in seinem Leben, dann bekommt man keinen Burnout, sondern man bekommt einen Burnout, wenn man merkt, es ist entweder zu viel Arbeit oder ich habe zu wenig für mich getan oder ich habe eine Beziehung, die nicht passt und lebe sie trotzdem weiter.
Ja, das stimmt, aber man kann ja tatsächlich in einem Job sein, wie du sagst, der einem gut tut, wo man sich wohlfühlt. Und eben dadurch unbewusst vielleicht auch zu viel arbeiten, weil es einem auch so viel Spaß macht.
Ja? Klar.
Es fällt einem gar nicht auf, dass man nicht auf seinen Körper achtet, weil man eben, weil der Job so viel Spaß macht und weil man da drin so viel aufgeht. Was ich eben wirklich spannend finde, ist, dass du sagst, das eine ist nicht sozusagen die Garantie, die Medizin gegen das andere, sondern sollte man los. Es macht auf jeden Fall Sinn, einen Job zu haben, der einem Spaß macht und der einen erfüllt. Und
aber trotzdem sollte man dazwischen auch diese Pausen machen. Genau. Also selbst wenn man jetzt einen Job hat, wo man sich absolut wohlfühlt, sollte man aufpassen, dass man sich nicht darin verrennt.
Genau.
Und nicht nur noch diesen Job macht und nur noch nach der Arbeit sich richtet und dabei auch seine Bedürfnisse vergisst.
Auf die innere Stimme hören weiterhin.
Das ist super wichtig.
Genau. Ganz das habe ich auch festgestellt und das ist total schön, dass du das erzählst. Ja.
Aber ich habe dann auch da mit dem, zum Beispiel im Supermarkt hatte ich eine wunderschöne Begegnung. Da stand ich an der Kasse und ich habe immer wieder geübt auch, weil ich im Supermarkt an der Kasse Stress hatte, zu warten. Immer wenn dann eine lange Schlange war an der Kasse, dann hatte ich schon Stress und bin oft auch wieder rausgegangen aus dem Supermarkt. Und zum Schluss hin habe ich es mir dann halt so gemacht, dass ich reingegangen bin und habe mir Schokolade geholt und habe mich in der Kasse angestellt und habe die draußen gegessen und bin wieder reingegangen und habe was anderes geholt. Mhm. Um so zu üben, um mir zu sagen, du kannst in den Supermarkt rein, da ist eine Katze drin und wenn du die aufpustest, ist es ein Tiger. Und so habe ich das immer wieder geübt und da stand ich in der Kasse und ich hatte dann so ein bisschen Stress und habe gedacht, du drehst das Ganze jetzt mal rum, du begegnest dir jetzt mal irgendwie ganz anders oder den Ängsten und dem Stress. Und dann habe ich jemanden vorgelassen, obwohl ich gerade in so einem Anflug von so einer Panikattacke war. Mm. Und mir war wirklich schlecht auch in dem Moment. Und dann meinte die Person zu mir, sie haben doch nur zwei Teile, ne? Ich habe doch ein paar Teile mehr. Und habe ich gesagt, ja, ist egal, ich übe gerade. Und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich erst gemerkt, was ich da gesagt habe. Und dann war der Groschen gefallen. Und die Person, Gott sei Dank, hat mich gefragt, was üben Sie denn? Hätte sie mich nicht gefragt, glaube ich, hätte ich von mir aus nicht weiter erzählt. Ich habe einfach nur gesagt, ich übe. Und dann hat sie gefragt, was üben Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ich habe Panikattacken. Und von dem Moment an konnte ich mit solchen Situationen hervorragend umgehen. Weil diese Person meinte zu mir, boah, das ist aber interessant. Und wie fühlt sich das an? Ja, habe ich gesagt, ich kriege jetzt gerade so zittrige Beine und ich kriege ein bisschen Schweißausbrüche, es wird zittrig auch, ich werde nervös. Und aber dann habe ich gesagt, jetzt, wo ich gerade drüber spreche, wird es schon viel leichter. Und dahinter stand noch eine junge Frau und die meinte, die lächelte die ganze Zeit so. Und dann gucke ich sie an und dann meint sie zu mir, das kenne ich habe das auch schon gehabt. Und dann standen wir drei an der Kasse und haben uns darüber unterhalten und haben gar nicht mehr gemerkt, dass vor uns Leute waren. Und das war für mich die Begegnung mit der Angst, die mich dazu gebracht hat zu sagen, begegne ihr freundlich, sie ist ein Teil von dir, stoß sie nicht weg, dreh sie nicht weg, beschimpfe sie nicht und nimm sie an, aber nutze sie als etwas Sinnvolles, einfach zu sagen, ja, wenn ich Stress bekomme, Angst habe, sind das ganz normale körperliche Symptome. Aber wenn ich die aufpuste, dann werden die immer, immer schlimmer und sie werden unkontrollierbar. Und mir hat das eben geholfen, da an der Kasse dann zu sagen, dass ich eben übe. Und das war wieder ein Schritt nach vorn, auch mit meinem Burnout wieder anders umzugehen. Und so habe ich das so Stück für Stück gemacht. Mit dem Autofahren bin ich auf die Autobahn gefahren und bin dann die nächste Ausfahrt wieder runter. Und dann wieder zurück, wieder Auffahrt, nächste wieder runter und so weiter. Bis ich irgendwann gesagt habe, ach, ich setze mir ein Ziel. Ich glaube, ich möchte irgendwann mal mit meinem Büsschen hier in die Bretagne, Bretagne fahren. Mhm. Alleine? Oh, echt, Andreas, allein? Ja, ganz allein. Auch ohne Hund, ohne alles. Keinen dabei. Und das machst du. Und das ist so dein nächstes Ziel. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe halt dieses Autofahren geübt und habe dann irgendwann einen Morgen den Entschluss gefasst. Ich hatte auch schon gepackt und so, alles war fertig. Aber an dem Morgen war klar, jetzt fahre ich. Und dann bin ich gefahren und dann bin ich irgendwann in der Normandie gelandet, in der Bretagne gelandet, war dann fast 10 Tage unterwegs. War super. Ich habe in der Zeit auch wieder viel über mich gelernt. Ich bin viel wandern gewesen dann alleine und habe da auch viel Weinen zugelassen, einfach auch Angst zulassen, Weinen zulassen, Lachen zulassen, habe neue Menschen getroffen. Und aber ich habe einen ganz wichtigen Menschen getroffen auf dieser Reise, mich selbst. Das war wirklich wundervoll. Und da erzähle ich auch heute noch von. Und ich glaube, so hat so jede Geschichte, die man mit sich so erlebt im Laufe seines Lebens, hat eine Bedeutung und führt dich immer wieder auch ein Stück näher. Nicht weiter, nicht schneller, sondern einfach nur näher zu einem selbst, dass man dann auch irgendwann Entscheidungen treffen kann, wo man warm mit ist. Wo man sagt, ja, das kann ich vertreten mit mir.
Hat das einen Unterschied gemacht bei der Arbeit deiner Hunde? Ich meine, Hunde sind ja relativ sensibel oder sehr sensibel eigentlich für den Menschen. Da gab es den Andreas vorher sozusagen, also vor seinem Burnout. Mhm. Dann kam die Phase des Burnouts und das damit fertig werden im Sinne von sich selbst begegnen zulassen. Mhm. Und danach ist man ja ein Stück weit ein anderer Mensch, finde ich. Also man hat mehr reflektiert, man ist irgendwie... Ja, klingt jetzt hochtrabend, aber man ist ein Stückchen weiser geworden, und vielleicht auch ein Stückchen ruhiger, und sieht gewisse Dinge anders als vorher. Haben das deine Hunde gemerkt? Also hast du das gemerkt im Umgang mit den Hunden, dass die...
Ich denke weniger. Mhm. Und die Hunde haben schon gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmte, weil meine Hündin zu dem Zeitpunkt, wo ich kurz vor dem Burnout, ich bin auch in der Klinik gewesen, da hat meine Hündin, meine Seelenhündin, hat ein Stück weit Abstand von mir genommen. Erst ist sie mir ganz nahe gekommen und dann hat sie sich ein bisschen von mir distanziert. Ich war da sehr enttäuscht. Mhm. Aber Hunde sind auch nicht dazu da, um uns da in dem Moment zu deckeln. Ich denke, das ist eher so, also Hunde haben ja nicht dieses Ego bei sich. Ne? Wir haben ja diesen Verstand bei uns, der uns prägt, der uns fordert, der uns drückt, der uns schiebt und der uns treibt. Und Hunde haben das nicht. Also ich bin danach auch hier auf die Wiese gekommen und habe trotzdem meine Gabe und mein Geschenk, das ist einfach ein Geschenk, auch so mit Hunden sein zu können, auch weiterhin so gehabt. Ich habe mich halt nur in der Zeit des Burnouts in professionelle Hände begeben und die Hunde da weitestgehend rausgelassen. Ich habe also wenig Kontakt. Deswegen bin ich auch allein in die Bretagne gefahren. Um diese Reise mit mir zu machen und nicht mit mir und meinem Hund. Weil Ängste übertragen sich auch und Stress überträgt sich auf Hunde. Und bei manchen Dingen haben unsere Hunde, sind die einfach für uns nicht zuständig. Ne? Das ist nicht deren Aufgabenbereich, uns zu therapieren. Aber das ist auch meine eigene Philosophie, wo ich sage, die meisten Hunde müssen nicht auf die Couch.
Das stimmt. Ja. Du hast vorhin gesagt, für manche Dinge zur Zielerreichung muss man viel bezahlen. Mhm. Andere Dinge bekommt man geschenkt. Mhm. Was du geschenkt bekommen hast?
Ich habe einen wundervollen Menschen an meine Seite bekommen. Meine Freundin, die Jenny. Und wir sind jetzt knappe 3 Jahre zusammen. Und die Jenny ist für mich ein Geschenk, was man nicht bezahlen kann, weil die Jenny ist 34 und hatte mit 29 die Diagnose Gehirntumor und einen ziemlich schweren und der operiert worden ist. Und sie ist einer von, ich war jetzt bei dem letzten Gespräch beim Arzt mit dabei, einer von, ich glaube, 15,5% der Menschen, die den überleben und die das Glück haben, das Leben immer wieder neu geschenkt zu bekommen. Und so lebt sie auch. Sie ist im jetzigen Moment sehr oft. Und das ist ein Geschenk für mich.
Absolut.
Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist für mich zum Beispiel auch, ich war jetzt letztes Jahr 3-mal in Portugal, dieses Jahr 1-mal. In 5 Wochen bin ich wieder mit der Jenny. 2 Wochen über Ostern in Portugal. Ich bin sehr oft und gerne da. Und ein Geschenk war zum Beispiel, dass ich mit der Jenny in so einer Dünenlandschaft spazieren gegangen bin, am Ortsrand, und uns plötzlich 2 Hunde begegnet sind. Und der eine stellte sich nachher raus, Dimash. Da war sofort so eine Verbindung da. Man hat das bei Menschen, man hat das auch bei Hunden. Man trifft sich und man sieht sich, man fühlt sich und dann weiß man, da ist eine Verbindung. Und wir haben gedacht, die gehören bestimmt irgendwo hin, ne? Soll man die mal nach Hause bringen? So, man hat ja so dieses Bedürfnis dann, wenn man streunende Hunde sieht, denen wieder ihr Zuhause zu zeigen. Und dann sind wir aber nicht mit den Hunden gegangen, also die Hunde nicht mit uns, sie haben uns nicht, sind uns nicht gefolgt, sondern wir sind den Hunden gefolgt. Und tatsächlich, die sind dann irgendwo zu einem Haus in der Nähe der Dünen und da haben wir uns, habe ich mit Jenny dann zusammen unsere jetzigen sehr guten Freunde kennengelernt, wo wir jetzt immer unsere Urlaube verbringen und da auch entschlossen haben, dass wir später dann irgendwann auch in Portugal, nach Portugal auswandern werden, Stück für Stück. Aber das ist eben noch der nächste, mein nächstes Ziel. Aber der Dimash, der Hund, hat uns zu diesen Leuten geführt. Cool. Und diese Hunde, da sind dann, haben wir danach noch mehrere kennengelernt, werde ich auch bei meinen Vorträgen von berichten. Ich habe auch Videoaufnahmen gemacht, wunderschöne Fotos auch. Und diese Hunde formieren sich zu einer Gruppe von circa 3 oder 4 oder 5 Hunden aus der Nachbarschaft, sogenannte Besitzerhunde. Die haben also ein Zuhause, aber die Tür steht auf. Die können gehen und kommen, wann sie wollen. Was für ein Hundeleben. Und diesen Hunden bin ich gefolgt durch die Dünen. Manchmal über 3, 4, 5, 6 Kilometer. Ich habe die aus den Augen verloren. Die waren auf einmal weg. Die kamen manchmal 1, 2 Tage später wieder. Und ich habe den Besitzern gesagt, hör mal, der ist ja schon 2 Tage weg. Ja. Der ist schon mal 2 Tage weg. Wahnsinn. Ja, machst du dir keine Sorgen, dass ihm irgendwas passiert? Wenn ich mir Sorgen machen wollte, müsste ich ihn einsperren. Oder wenn ich keine Sorgen haben wollte, dann müsste ich ihn die ganze Zeit zu Hause einsperren. Mhm. Aber die sind frei und die lieben dieses Leben, frei zu sein. Und dann sage ich, die können auch überfahren werden. Ja, können sie. Aber bisher ist nichts passiert, deswegen hole es nicht näher. Um die Hunde zu beobachten, wenn die unterwegs sind, das ist ein Geschenk. Die Menschen, die wir da kennengelernt haben, ist auch ein Geschenk. Kann man nicht mit Geld bezahlen.
Das ist eine mega, mega interessante Philosophie, dieses die Hunde gehen lassen, weil es gibt eine sehr schöne Geschichte, sozusagen, was Liebe ist, ja. Mhm. Und Liebe ist loslassen. Und wenn du jemanden wirklich liebst, lässt du ihn gehen. Wenn wir eben sagen, ich liebe dich und unseren Partner oder wen auch immer bei uns einsperren, ja, sozusagen ist das ja nur, damit er unsere Bedürfnisse befriedigt. Ja.
Hervorragend, sehr gut.
Ja, so ist es. Und es fällt tierisch schwer. Also ich bin 100%ig bei dir, weil ich selbst Hundebesitzer und mein Hund jetzt, gut, jetzt wohnen wir nicht in Portugal. Anyway, trotzdem sie laufen zu lassen, es würde mir, die Angst würde mich auffressen vor etwas, also die Angst vor der Angst, ja, vor etwas nicht Realem. Hammergeschichte. Bombe.
Aber da ist auch wieder. Wie verrückt eigentlich und wie normal, dass mir die Angst da wieder begegnet. 3000 Kilometer entfernt ist es meine urtümliche Angst, loszulassen. Ja. Ne? Aber es ist die Angst, die ich damals als Kind hatte, durch meine Mutter, durch den Alkoholismus, dieses Kontrollieren, Aufpassen, wann kommt sie zurück, wie ist sie drauf, wann geht sie weg, wo geht sie hin, ich gehe sie suchen. Das ist Angst.
Absolut.
Ja. Ne? So. Und das ist für mich wichtig, dass ich immer wieder neu mit der Angst konfrontiert werde, weil ich lerne dadurch einfach immer mehr. Natürlich habe ich dieses Urtümliche bei mir, auch 3000 Kilometer entfernt. Aber ich lerne, diese Hunde loszulassen. Und ich lerne, mitten in den Dünen, nach 5 Kilometern zu sagen, die sind weg. Such sie nicht. Sie werden kommen, wenn sie denn wollen. Und das ist für mich, das ist für mich so eine Bereicherung, wo ich so viel durchlerne auch und wo ich dann in den Dünen mich dabei noch erwische, wo ich dann den Heimweg antrete und gehe zurück und drehe mich zwischendurch nochmal um zu gucken, ob sie nicht doch kommen. Und es ist ein riesen Feld, ein riesen Weg voll mit ja, man kann es kaum beschreiben, es ist Natur pur. Man sieht keine Menschenseele, man hört das Meer in ganz weiter Ferne, in 6 Kilometern rauschen. Und da ist sonst niemand. Und du gehst nach Hause und du lässt die Hunde zurück, anscheinend. Aber nur in deiner Vergangenheit, mit deiner Geschichte. Im Jetzt lässt du sie nicht zurück, weil sie suchen sich diesen Weg aus. Und wenn ich dann wieder zurück zum Haus gehe und dann mich dabei erwische halt, ich finde es auch schön dann einfach zu merken so, ach, jetzt gestern hast du dich ja noch 5-mal umgedreht. Ne, heute nur 3-mal. Das wird weniger. Und so lasse ich los. Und ich lasse auch einen Teil von mir wieder los, auch von meiner Angst. Und das ist super wichtig. Ja. Und wenn ich dann zu Hause bin und sitze da und nicht mehr drüber nachdenke, wo sie sind Und die kommen dann irgendwann um die Ecke und die sehen aus, die haben sich dann irgendwo gewälzt, dann sind die, haben sie irgendwo welche Dornen hängen, aber die sind überglücklich. Und in dem Moment ist dann so diese Forderung nach dem, du bist mein Hund, du hast das zu tun, was ich gerne hätte. Wenn diese Hunde vielleicht irgendwo da in den Dünen von Tierschützern vielleicht aufgefangen würden, eingefangen würden und die würden nach Deutschland kommen und die würden vielleicht ein wunderschönes Leben in einer Mietswohnung irgendwo leben, hat keiner diesen Hund gefragt, ob er das will. Mhm. Und vielleicht zeigt er irgendwelche Verhaltensweisen, pöpelt an der Leine rum, ist vielleicht nicht stubenrein oder keine Ahnung, wie auch immer. Der Hund hat sich diesen Weg nicht ausgesucht, sondern der Mensch. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, und das habe ich auch gelernt, bitte sich gut informieren, wen man rettet und wen nicht. Ich erlebe auch viel Leid, spreche auch, ist jetzt auch wieder neues Projekt von mir. Ich werde die Leute ansprechen in Portugal, die immer noch Kettenhaltung machen und Zwingerhaltung, um einfach mit denen so ins Gespräch zu kommen. Warum eigentlich? Warum macht ihr das? Ne? Und warum steckt ihr die Hunde außerhalb der Jagdsaison in irgendwelche Boxen und lasst sie nicht mehr raus? Das ist, warum? Ich will wissen. Ich möchte einfach wissen, warum das geschieht. Und es gibt eben immer diese verschiedenen Seiten. Es gibt die Freiheit und es gibt die Gefangenschaft. Es gibt die freien Hunde und es gibt die Tierquäler und es gibt die Auffangstationen, es gibt die Tötungsstationen. Und Tierschutz ist ein sehr eigenes, spezielles Thema auch. Und da gibt es noch viel Aufklärungsbedarf.
Wahnsinn. Und deine Hutter heute hier, wie viel Hunde hast du hier jetzt heute? Weil du hast vorhin gesagt, als dein erstes Interview war, hattest du zehn Hunde von anderen und deine drei eigenen. Mhm. Ich bin eben gekommen und habe zu dir gesagt, sind überhaupt Hunde hier? Mhm. Weil es ist kein Gebelle zu hören. Mhm. Also es ist total still, auch draußen im Freien. Also eine hat, glaube ich, mal kurz, wow, aber das war's. Ja. Ich dachte, es sind heute keine Hunde frei. Ja, keine Ahnung, vielleicht da machen sie einen Ausflug. Aber du hast gesagt, das fragt dich jeder, der hierher kommt. Die Hunde sind schon da. Wie viele Hunde hast du im Schnitt unter der Woche da jetzt?
Im Schnitt sind so um die 30. Also Boah. Ich habe manche Tage, wo es 25 sind, manche sind 35. Wahnsinn. Heute ist der Freitag, ist die kleinste Gruppe. Ich glaube, heute sind 24 Hunde oder 22 Hunde hier.
Wahnsinn.
Und wenn ich in eine Gruppe von 25 Hunden reingehe, dann sage ich immer, heute ist aber süß. Klein, ist aber schnuckelig, ne? So kleine Gruppe. Das fällt nachher gar nicht mehr so auf. Man darf sich das nicht vorstellen, oh, boah, das ist also eine Hundegruppe von 30 Hunden ist jetzt da, boah, und Stress und alle Hunde laufen da wirr durcheinander und da ist nur Bellerei und die Hunde haben, da wird gemobbt oder da wird, nein. Hunde sind sehr sozial miteinander. Wenn man sie denn lässt. Ja, manche Tage sind halt mehr hier und manche weniger. Aber im Schnitt sind es so um die 30.
Wahnsinn. Du hast mittlerweile auch Bücher geschrieben?
Ich habe ein Buch geschrieben, an dem zweiten bin ich dran. Das erste ist Vertrau auf deinen Hund. Da geht es sich eigentlich um Mensch-Hund-Beziehungen, aber nicht im klassischen Sinne, wie erziehe ich oder trainiere ich einen Hund, sondern mir geht es mehr um die Beziehung. Und ums Loslassen auch, dass man eben auch mit dem Hund nicht die ganze Zeit wie ein Workaholic von einem Trainingstermin zum nächsten rennt und sagt, ja, mein Hund kann ja Agility und er kann Dog Dancing und er kann Frisbee und er kann und kann und kann. Da versuche ich die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie ihren eigenen Bedürfnissen vielleicht mal mehr Aufmerksamkeit schenken und nicht den Hund oder die Kinder zu bomben mit irgendwelchen Beschäftigungstherapien, sondern einfach auch mal selber schauen, was tue ich für mich? Ich stelle oft die Frage, wenn Leute hier sind und sagen, ich tue ja alles für meinen Hund und ich war schon mit dem bei 5 Hundetrainern und ich habe schon, ich mache schon und der kriegt nur das Beste. Wir sind den ganzen Tag zusammen. Dann stelle ich die Frage, wie lange leben Sie schon mit Ihrem Hund zusammen? Ja, schon 5 Jahre. Haben Sie einen Partner? Nein. Haben Sie Kinder? Nein. Was tun Sie für sich? Ja gut, ich bin den ganzen Tag arbeiten und dann bin ich dann, ich nehme die auch oft mit zur Arbeit und in der Mittagspause fahre ich nach Hause, dann lasse ich den Hund mal schnell raus. Also da ist so, wird so ganz viel über den Hund auch ausgeschüttet und meine Philosophie ist eben zu sagen, der Hund ist auch mal froh, wenn er von uns Urlaub hat. Der soll eben nicht immer alles mitbekommen. Und da geht es auch in meinem Buch Vertrau auf deinen Hund drum, dass Menschen wieder lernen, sich ein bisschen mehr wieder mit den Naturprinzipien wieder sich mehr identifizieren können, mehr Spaziergänge machen als Trainingsrunden, ne, mit Leckerchen bewaffnet und Spielzeug, sondern einfach mal mit sich auch und dem Hund in die Natur zu gehen. Mhm. Und wenn man eben einen Problemhund hat, sich professionelle Hilfe zu suchen, aber trotzdem auch mal schaut, wenn ich einen aggressiven Hund habe, was ist mit mir los? Mhm. Wo ist bei mir das Problem? Mhm. Und ich bin jetzt seit fast 30 Jahren mit Mensch-Hund-Beziehungen beschäftigt und beschäftige mich gerne damit. Es ist aber so, dass die zu 95% der Fälle menschlich sind. Und es gibt viele Hunde, die auch hier im Revier für Hunde ohne Probleme in der Gruppe laufen, sobald aber draußen irgendwelche Trainingssequenzen sind, dass die Hunde dann da wieder Stress mit ihrem Besitzer haben, weil der Besitzer dann Angst oder Unruhe bei sich hat. Aber das ist wieder dieses eigene Thema. Also ich sensibilisiere Menschen, ich trainiere eigentlich mit Menschen. Mhm. Ne, der Hund ist von Natur aus nicht egoman und deswegen braucht man ihn nicht zu trainieren.
Das ist ein großer Vorteil uns Menschen gegenüber, der hat kein Ego. Ja. Und wir kämpfen sozusagen unser Leben lang mit unserem Ego. Andreas, ich spüre, sehe, fühle, dass du dein Glück hier gefunden hast. Zum Schluss habe ich für dich jetzt erstmal noch die Glückfinder-Fragen vorbereitet, die ich jedem stelle. Fange ich gleich an. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Hier und jetzt zu sein.
Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich.
Spielst du Lotto?
Manchmal.
Macht Geld glücklich?
Nein.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich mich fühle.
Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich. Du könntest in der Zeit zurückreisen. 30 Jahre, maybe, vielleicht 35. Und du könntest dem jüngeren Andreas begegnen. Und könntest sagen, schau, ich bin der verhältnismäßig alte Andreas, komme aus der Zukunft. Würdest du ihm einen Ratschlag geben? Gibt es irgendwas, was du ihm sagen würdest, wollen würdest?
Nein, weil... Wenn ich ja einen anderen Weg eingeschlagen hätte und wenn es nur eine andere Tür gewesen wäre, wäre ich nicht hier.
Sehr cool. Zum Schluss, wie kann man dich finden? Internetseite von euch ist?
Revier für Hunde. Man kann uns finden bei Facebook, auch unter Revier für Hunde.
Ja.
Wir sind regelmäßig zu Gast bei Tiere suchen ein Zuhause. Jetzt am Sonntag startet wieder eine neue Serie. Da geht sich eben ums Problem, die Fragestellung Problemhund oder Problemmensch.
Wahrscheinlich zweiteres.
Genau. Und ansonsten auf unserer Homepage gibt es immer wieder aktuelle Seminare, Tagesseminare, Abendvorträge.
Man kann auch bei euch hier im Revier für Hunde übernachten, ne? Also man kann hier.
Ja, richtig. Also man kann die Erlebniswoche buchen. Ich will aber gar nicht so viel Werbung dafür machen. Warum? Weil sie ausgebucht ist und wir eine Warteliste von circa 40 Leuten haben und haben uns jetzt dazu entschlossen, auf der Homepage auch schon mitzuteilen, dass wir komplett ausgebucht sind, weil die Wohnung ist hier drunter und die Leute reisen dann hier an und leben hier eine Woche im Revier mit ihrem Hund, meistens mit Problemhunden und beobachten und begleiten mich und mein Team bei der Arbeit und lassen
ihren Hund im Rudel,
Resozialisierung, Trainingsstunden und so weiter.
Wahnsinn.
Und da reisen die Leute halt an aus Österreich, aus Holland war jetzt jemand da, Hamburg, München.
Der Schweiz
war auch schon, zwei Leute waren schon aus der Schweiz hier.
Wahnsinn. Bücher, die du empfehlen möchtest, natürlich deine eigene. Ich werde auf der Glückfinder-Homepage natürlich auf deine Homepage verlinken, auf die Facebook-Seite und auf deine Bücher. Gibt es sonst noch Bücher, die du empfehlen möchtest, wo du sagst, die könnten wir mal gelesen haben? Du hast eben eins angesprochen.
Elli Radinger, die Weisheit der Wölfe. Ich habe es jetzt gerade erst angefangen zu lesen, bin schon total fasziniert. Dann vom Günther Bloch. Das Buch Pizzahunde über Freilandstudien von streunenden Hunden ist für mich auch, also eigentlich alles das, was vom Günther Bloch kommt. Ich bin auch nicht bei allen Dingen mit Cesar Millan einig, aber bei vielen Dingen bewundere ich auch seine Arbeit. Mhm. Aber Bücher würde ich tatsächlich empfehlen, von Eckhart Tolle jetzt.
Mhm, jetzt.
Finde ich ganz gut. Und ja, was die Hundebücher betrifft, durch die Bank eigentlich von Günter Bloch. Und Wölfe faszinieren mich natürlich auch immer wieder. Und Straßenhunde. Und mein zweites Buch, ich bin mit dem Ulmer Verlag im Vertrag. Und da ist auch das erste Buch drüber erschienen. Das zweite ist in der Mache und geht auch wieder in die Richtung. Da erzähle ich auch viele Geschichten aus Portugal. Das also wird auch ein spannendes Buch.
Ich werde darauf verlinken. Ich habe jetzt noch was, was deine Bibliothek bereichert. Mein erstes Buch, das Glückfinderbuch als kleines Gastgeschenk. Danke, lieber Andreas, dass ich hier sein durfte, dass du dir die, das, für dich.
Dankeschön.
Danke, lieber Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es mega spannend. Wir werden jetzt bestimmt noch ein paar Minuten zusammen quatschen, weil ich es wirklich spannend finde. Euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.